Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wieder erschüttert ein Schusswaffenmassaker die Vereinigten Staaten von Amerika. Diesmal trifft es eine Grundschule in einer texanischen Kleinstadt. 19 Kinder sind tot, 2 Erwachsene, dazu auch der Täter. Es ist nicht das erste Mal, es wird höchstwahrscheinlich nicht das letzte Mal sein. Wir wollen gleich über die Freiheit sprechen, die in Amerika so hochgehalten wird. Also auch die Freiheit, Waffen zu besitzen. Bisher hat dieser Tag aber gezeigt, dass das Land auch schon wieder in seine Routinen verfällt. Florian Mayer berichtet.
Trauer, Wut, Verzweiflung und viele offene Fragen. Keine 24 Stunden, nachdem ein 18-Jähriger 19 Schülerinnen und Schüler und 2 Lehrer einer Grundschule in Uvalde, Texas, mit einem Schnellfeuergewehr ermordet hat, herrscht weit über den Ort hinaus Fassungslosigkeit in den USA. Unzählige Male im Internet geteilt, der Trainer der Profi-Basketballmannschaft Golden State Warriors aus San Francisco, Steve Kerr, auf einer Pressekonferenz, der seiner Wut und Trauer Luft machte und offensichtlich vielen damit aus dem Herzen sprach.
When are we gonna do something? I'm so tired of the, excuse me, I'm sorry, I'm tired of the moments of silence. Enough!
Wann werde endlich gehandelt? Er sei es leid, ständig sein Beileid aussprechen und Schweigeminuten abhalten zu müssen. Unterdessen sind im Laufe der Nacht alle erschossenen Kinder in Uvalde identifiziert, vom Tatort gebracht und alle betroffenen Familien informiert worden, erklärte Polizeisprecher Chris Olivares am Morgen bei CNN.
We do know right now that all the victims have been removed from the school, all the families have been notified as well.
Die Zahl der Opfer liegt damit aktuell bei 21, könne aber aufgrund einer noch unklaren Zahl von Verletzten weiter steigen. Das Motiv des ebenfalls toten 18-jährigen Attentäters ist weiter unklar. Bisher sei nur bekannt, dass er im Bundesstaat North Dakota geboren wurde, irgendwann zu seinen Großeltern nach Uvalde, Texas gezogen sei und dort die örtliche Highschool besucht habe. Er sei arbeitslos gewesen, bisher nicht polizeilich in Erscheinung getreten. Auch gäbe es keine Hinweise auf Verbindungen zu kriminellen Banden.
He did attend one of the local high schools, lived with his grandparents, was unemployed, no friends, no girlfriend that we can identify right now at this time. No criminal history, no gang affiliation as well.
Begonnen habe der Amoklauf des Täters mit Schüssen auf seine Großmutter in deren Haus. Sie sei im Krankenhaus und am Leben. Die Polizei hofft, dass sie bald Hinweise zum weiterhin unklaren Motiv liefern kann. Kurz nach den ersten Schüssen sei dann ein Notruf über einen Autounfall und einen Schützen vor der Grundschule eingegangen. 2 Sicherheitsbeamte sollen sich dem Attentäter entgegengestellt haben. Dieser habe dann das Feuer auf sie eröffnet, beide verletzt und dann das Schulgebäude betreten.
Gunman was able to make entry into a classroom. Barricaded himself inside that classroom, and then that's when he just started shooting children and the teachers that we talked about, 2 teachers that were killed inside that classroom.
Verbarrikadiert im Klassenzimmer habe er dann die 19 Schülerinnen und Schüler und die 2 Lehrer erschossen, alle in einem Raum. Die Sicherheitsbeamten hätten in dieser Zeit die Fenster anderer Räume eingeschlagen und die restlichen Personen im Gebäude in Sicherheit gebracht. Erst eine Spezialeinheit habe sich dann kurze Zeit später durch den Schuleingang einen Weg zum Schützen verschaffen können und ihn erschossen, erklärte der Polizeisprecher. Wie lange das alles gedauert habe, werde noch ermittelt. Mit dem Schnellfeuergewehr, das beim Attentäter gefunden wurde, sei es aber nur eine Sache von Sekunden, ein solches Massaker anzurichten, sagte Sprecher Olivares.
With a rifle, he can kill numerous people in a matter of seconds.
Zahlreiche Politiker teilten ihre Trauer, Wut und Anteilnahme über die sozialen Medien mit. US-Präsident Biden sprach sich noch am gestrigen Abend für ein härteres Vorgehen gegen die Waffenlobby und für schärfere Waffengesetze aus.
I am sick and tired of it. We have to act. And don't tell me we can't have an impact on this carnage.
Laut Medienberichten sollen demokratische Senatoren über Nacht mit ihren republikanischen Kollegen über mögliche schärfere Waffenkontrollgesetze gesprochen haben. Eine Abstimmung darüber gilt aktuell aber als unwahrscheinlich, weil keine Sicherheit darüber bestehe, genügend Stimmen im Kongress dafür zusammenzubekommen.
19 tote Kinder also, mal wieder ein Massaker an Schulkindern in den USA. Und so schnell passieren wird erstmal nichts. Vielleicht wird wie immer nichts passieren. Denn es geht um die Freiheit, das sagt zumindest die Waffenlobby, das sagen ihre Unterstützer, also auch um die Freiheit, Waffen zu besitzen, die innerhalb von Minuten viele Menschen töten können. Diese Freiheit ist für uns hier in Europa absolut unbegreiflich. Michael Hochgeschwender kann uns vielleicht helfen, diesem Begriff etwas näher zu kommen. Er ist Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte. Schönen guten Abend.
Grüß Gott, Herr Ramlo.
Wie passt das zusammen, Freiheit und 19 tote Kinder?
Ja, das hängt mit spezifischen Ausprägungen des amerikanischen Freiheitsbegriffes zusammen, die man im Grunde als nicht delegierte Verantwortung definieren könnte. Das heißt Verantwortung für sich selbst, Verantwortung für die eigene Familie, auch Verantwortung für die Sicherheit der eigenen Familie. Dahinter steckt ein ziemlich ausgeprägtes Misstrauen gegenüber dem Staat und seiner Fähigkeit, diese Sicherheit herzustellen. Ganz im Gegenteil, wird gerade in recht konservativen Kreisen in den USA dem Staat permanent unterstellt, die Freiheit der Bürger einschränken zu wollen. Und die Stärke des Staates wird eher als Bedrohung empfunden. Das ist insofern ein sehr individualistisches und auf Eigenverantwortung gegründetes Verständnis von Freiheit.
Wir haben gerade schon im Beitrag den Basketballtrainer Steve Kerr gehört. Ich möchte den gerne nochmal hören. Hören Sie bitte mit.
When are we gonna do something? I'm so tired of the, I'm tired of the moments of silence. Enough.
Ich habe keine Lust mehr auf diese Schweigeminuten. Wann werden wir etwas tun? Das zeigt ja auch, es gibt einen Teil in Amerika, der sich damit nicht abfinden möchte. Wie groß ist dieser Teil eigentlich?
Das ist ganz schwer einzuschätzen. Das hängt jeweils davon ab, wie gefragt wird. Wenn es prinzipiell um den Erhalt des Second Amendment und des Rechts, Waffen zu tragen, Waffen zu besitzen geht, dann ist es etwa 50-50 mit einem leichten Übergewicht derer, die diese Waffen haben wollen, besitzen wollen. Wenn man dann fragt, müssen die Waffen unbedingt offen gezeigt werden oder könnte man nicht Maßnahmen einführen, die es erschweren, dass zum Beispiel psychisch beeinträchtigte Personen Waffen kaufen oder könnte man nicht insgesamt sich die Frage stellen, ob man so leicht Waffen bekommen muss, dann verschieben sich die Mehrheiten. Also es ist wirklich hängt sehr stark davon ab, wie gefragt wird.
Das heißt aber, Freiheit ist ein Begriff, der das Land spaltet.
Ja, man hat ein unterschiedliches Verständnis von Freiheit. Liberale Amerikaner, vor allem solche aus einem großstädtischen Umfeld, neigen dazu zu sagen, was schadet es meiner Freiheit, wenn ich bestimmte Verantwortlichkeiten an den Staat oder an Versicherungen oder an wen auch immer delegiere, dann bin ich ja frei, andere Dinge zu tun. Während die Anhänger dieses sehr extrem individualistischen Freiheitskonzeptes sagen, nein, genau dadurch wird unsere Freiheit ja eingeschränkt. Wir müssen die Dinge selber im Griff haben und das heißt eben auch, wir müssen in der Lage sein, uns zu verteidigen, zur Not auch gegen einen tyrannischen Staat. Dazu muss man immer sich vor Augen halten, dass die Befürworter des möglichst freizügigen Waffenbesitzes bevorzugt auf dem flachen Land wohnen. Das heißt, das sind Personen, die keine Angst vor Gangs haben müssen, wo aber die nächste Polizeistation dann oft auch Meilen, zum Teil 10, 20, 40 Meilen entfernt ist. Das heißt, da hat es eine ganz andere Bedeutung, Waffen zu tragen. Und in diesen Gebieten, vor allem im Süden und im Mittelwesten, gehört es auch zur Kultur, etwa jagen zu gehen. Das heißt, auch da sind private Waffen ganz wichtig, ohne dass es permanent zu Zwischenfällen oder kriminellen Aktivitäten kommt, unter denen dann eher Großstädter leiden. Das heißt, das hat nicht nur etwas mit Parteipolitik zu tun, sondern im Hintergrund stehen unterschiedliche Kulturen und unterschiedliche Lebensstile.
Und diese Kulturen und Lebensstile, wenn wir die als Alltagskultur verstehen, Sie haben das gerade erwähnt, zum Beispiel das Jagen, dann muss es ja dort aber trotzdem auch eine Reaktion darauf geben, wenn zum Beispiel ein Basketballtrainer sagt, ich kann nicht mehr in dieser Emotionalität. Da muss es ja auch eine Reaktion darauf geben, wenn wir mal wieder etliche Eltern sehen, die in Tränen aufgelöst vor Polizeiabsperrung stehen.
Ja, bei den Augen dieser Menschen sitzt dieser Trainer in San Francisco, das heißt einer Großstadt. Der hat in ihrem Verständnis ein völlig anderes Lebensumfeld und versteht ihre Sorgen und Ängste, immer aus Sicht dieser Leute gesprochen, versteht ihre Sorgen und Ängste nicht. Und das genau ist das Problem, denn tatsächlich verstehen amerikanische Großstädter die Sorgen und Ängste von amerikanischen Bürgern auf dem Land nicht notwendig immer. Und hier ist die Frage, wie bekommt man einen Ausgleich hin, denn auch die Menschen auf dem Land sind natürlich traurig, entsetzt und erschüttert über das, was bei diesen Attentaten passiert. Aber trotzdem ist in ihren Augen es immer wichtiger zu sagen, dass die persönliche Freiheit des Waffenbesitzes nicht eingeschränkt werden darf. Ich glaube trotzdem, dass eine Mehrheit von Amerikanern durchaus bereit wäre, würde die NRA nicht dauernd mit ihren Propagandamaßnahmen dazwischenfunken, etwa zu einer Verschärfung von Waffengesetzen zu kommen. Nur ist die Frage, was hilft das denn noch, wenn über 300 Millionen Feuerwaffen in den USA bereits unterwegs sind?
Die NRA, das ist die große Waffenlobby. Sie haben die Frage selbst gestellt, Herr Hochgeschwender, was hilft das noch? Das hilft dann quasi nichts.
Ja, es ist im Grunde, man schränkt bestimmte Dinge ein. Vor allem würde es vermutlich dazu führen, dass man, bevor das Gesetz in Kraft tritt, noch einmal beginnt, Waffen zu horten. Weil man dann auch Angst hat, die Regierung würde vorbeikommen und einem die Waffen wegnehmen. Also insofern ist die Lage extrem verfahren in der politischen Praxis der USA und auch in der gesellschaftlichen Praxis. Dazu kommt eine Kultur, in der gewaltsame Lösungen sowohl in den Medien wie auch etwa in Fernsehfilmen, in Kinofilmen ja immer wieder als Lösungsmechanismus propagiert wird. Das heißt, da hängt das eine mit dem anderen zusammen und das aufzulösen wird ganz, ganz schwer fallen. Einmal ganz abgesehen von dem, was ja auch in dem Beitrag angesprochen worden ist, dass dieser Attentäter keiner Gang angehört, aber es gibt eben tatsächlich Gangs, die gerade in amerikanischen Innenstädten für Unruhe und für Gefahr sorgen. Das heißt, es gibt reale Bedrohungen, mit denen die USA auch fertig werden müssen, die über Attentate an Schulen hinausgehen. Da haben wir überhaupt noch nicht über die Frage gesprochen von über 40.000 Menschen, die in den USA jedes Jahr an Unfällen mit Schusswaffen sterben oder Selbstmord begehen. Also es ist ein sehr komplexes Problem.
Michael Hochgeschwender hier bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Er ist Professor für nordamerikanische Kulturgeschichte. Wir haben über den Begriff der Freiheit gesprochen nach dem Schusswaffenmassaker in einer texanischen Kleinstadt. Herr Hochgeschwender, vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.